es hat nicht sollen sein, so wirkt es ein wenig am Sonntag, Spätnachmittag, Frühabend. Werder verliert in der Metropole Sinsheim mit 1:2. Es gibt viel zu reden, es gibt viel Frust. Es hat nicht für den Rekord gereicht, aber bei uns hat es wieder gereicht, dass Matti Althoff zum Glück mit dabei ist.
Ja, ich freue mich auch, Lars Knieper, dass ich mit dir diesen wunderbaren Podcast aufnehmen kann über ein Spiel, über das ich ganz gerne, ja, nicht ganz so gerne reden möchte, muss ich ehrlich sagen. Ich hatte gestern Abend echt schlechte Laune, weil es irgendwie viel Pech gefühlt dabei war, viel Pech auch wirklich dabei war, vielleicht teilweise auch ein bisschen Glück, da können wir nachher ja noch drüber reden. Aber trotzdem, ja, fand ich es schon irgendwie eine bittere Niederlage. Man hätte irgendwie zumindest sich ein bisschen oben ein kleines Polster aufbauen können. Ja, und dann spielt man gegen so einen Quatschverein wie Hoffenheim, verliert dann halt und das tut dann irgendwie doppelt weh. Also ich glaube, ich wäre weniger gefrustet, wenn es zumindest sowas wäre wie, sagen wir mal, Frankfurt oder sowas. In Mittelklasse, also Tabellenmittelfeld, oberes Mittelfeldclub und nicht gerade Hoffenheim. Ja, ich glaube, das ist ein ganz, ganz anderes Thema. Deswegen fokussieren wir uns auf dieses Spiel und nicht auf den Sinn und Zweck von einigen Vereinen in dieser Liga. Wie geht's dir damit? Wie hast du einen Tag nach dieser verheerenden Niederlage in der Weltstadt Sinsheim das Spiel verkraftet?
Ich habe tatsächlich mal mein Wort gehalten, und weil ich ja im Vorbericht gesagt habe, ich bin eigentlich ganz entspannt, weil ein Sieg wäre so hammergeil. Aber wenn man nicht gewinnt, ist der Spieltag ganz gut verlaufen. Deshalb war ich vorm Spiel entspannt und muss sagen, ich habe mich über viele Dinge geärgert und ich finde es auch schade, dass man, da reden wir ja gleich noch drüber, was wir also alles schade finden. Aber ich muss sagen, dass mich das halt, ich kann es recht schnell abhaken als einfach ein Spiel, was irgendwie kacke und ärgerlich war. Aber man hat halt auch viele Verletzte. Es war irgendwie auch ein chaotisches Spiel, bla bla bla. Ich bin da emotional nicht so krass investiert, tatsächlich.
Mhm. Ja, kann ich halt auch irgendwie verstehen, weil es irgendwie immer noch überraschend ist, dass man da so weit oben ist. Ich fand es halt, wie du schon gesagt hast, eigentlich, das ist halt super schade, weil es gerade so ein guter Spieltag für Werder hätte sein können, weil gefühlt alle, tatsächlich alle außer Augsburg, die unter Werder stehen, konnten halt nicht gewinnen. Und das ist ja auch schon irgendwie krass. Und dann hätte man natürlich auch nicht nur Abstand auf die nicht-europäischen Plätze gewinnen können, sondern natürlich auch nochmal auf dem, wenn man doch mal ein bisschen pessimistischer sein will, was diese 30-Punkte-Marke, die wir aktuell haben, angeht, die wir auch schon aus anderen Saisons leider eher als schlechtes Omen wahrgenommen haben, hätte man natürlich ganz gut nochmal ein bisschen was punkten können. Und an einem etwas glücklicheren Tag dann fällt das Ding an Woltemades Schienbein halt dann doch ein bisschen besser Richtung Tor und Duxch macht dann den einen Pfostentreffer doch besser rein oder einen seiner brillanten 35 Meter Freistöße gehen dann doch mal irgendwie ins Tor. Aber hätte halt nicht so sollen sein und irgendwie ich kann es deswegen auch verstehen, weil irgendwie war es so ein, ich habe das Gefühl, man war nicht grottenschlecht und hat verloren deswegen, sondern es war halt irgendwie, man hatte halt ein, gerade was die unsere Defensive zu deren Offensive halt so einen krassen Temponachteil, den man leider halt beim 2:0 schon sehr deutlich gesehen hat. Und bei uns lief es dann in der Offensive halt, wie gesagt, nicht ganz so gut. Deswegen, ich kann es halt irgendwie verstehen. Ich bin nicht wegen des Spielverlaufes so gefrustet. Und das ist doch eigentlich irgendwie ganz, also nehme ich dann doch ganz gerne so im Kauf, als wenn ich jetzt sagen würde, wir wären jetzt sagen und klanglos untergegangen. Ja, deswegen ist es dann vielleicht doch irgendwie okay.
Ja, wir können ja mal reinstarten in das Spiel.
Jo.
Ich hab vorhin meinen ganzen Verlauf und also meinen PC aufgeräumt und jetzt sind meine Links alle nicht da. Deshalb musst du kurz den Einstieg übernehmen, weil ich gerade verwirrt bin. Was
ja,
ich hier getan habe.
Es ist tatsächlich, glaube ich, ich gucke gerade noch, was Wichtiges passiert ist in diesem Spiel. Es gab relativ früh schon eine Chance von Bayer, der natürlich noch eine große Rolle spielen wird, der den Ball an Zetti vorbei lupft, der nach draußen kommt. Da hat man schon gemerkt, uiuiuiui, da könnte was gehen. Und auch bei einer Chance, in der sich Entschuldigung, einen Moment, in der Bebu aus Spitzenwinkel abzieht und Pizzetti zur Ecke klärt, die nachher halt zum Tor führt, hat sich Schmid nach dem Interview sehr darüber aufgeregt, weil er fand, dass er in der Entstehung dieses Angriffs, der zur Ecke geführt hat, gefoult worden ist eigentlich im Mittelfeld und hat sich dann ein bisschen darüber aufgeregt, dass halt sowas vom Videoschiri auch nicht geprüft wird, weil es ich kann es nachvollziehen, ich finde es aber eigentlich besser so, weil die Ecke, die dadurch entsteht, dass das Foul nicht gepfiffen worden ist, führt halt zu dem Tor. Hat gemeint, dass er das ein bisschen blöd findet, dass es halt als getrennte Spielsituation bewertet wird. Kann ich leider aber irgendwie, also finde ich leider eigentlich doch ganz gut, weil sonst hätten wir halt noch mehr Videoschiri-Überprüfungen und so ist halt natürlich schon eine Ecke, gerade so eine Ecke hätte man dann vielleicht doch einfach besser verteidigen können. Ja, denn irgendwie ist man, hat Bayer eh nicht so ganz doll auf dem Schirm gehabt, außer dass er jetzt natürlich gegen Dortmund auch schon Doppelpack geschafft hat. Wird dann leider nicht gut genug von Weiser gedeckt. Alle anderen Bremer Verteidiger zieht es irgendwie nach innen und Bayer kriegt es dann irgendwie hin, nicht mal wirklich zum Kopf hochzugehen, sondern kann den aus dem Stand kann ihn einfach so Volley nehmen und reinschießen. Das ist natürlich einfach irgendwie nicht gut verteidigt. Ja, und so kann er leider relativ früh in diesem Spiel einen, den ersten von seinen zwei Treffern leider schon markieren. Wie hast du das Tor empfunden?
Ich war ein bisschen überrascht, auch wie einfach es ging. Mhm. Im Nachhinein muss ich auch sagen, dass irgendwie auch, also war irgendwie eine ganz gute Ecke und es extrem viel abgegangen. Dass mir auch schwer fällt, ist jetzt, ist Weiser zum Beispiel wirklich zu spät da oder steht Weiser nicht eher am Tor, also mir ist unklar, was ist da jetzt genau schiefgelaufen. Mhm. Im Pulk am Anfang sieht man, dass da eben drei Werder-Spieler auf vier Hoffenheimer aufpassen. Und der halt übrig war, ist ausgerechnet der den Ball dann irgendwie dann auf den Fuß gelegt bekommt. Deshalb fand ich es auch da. Ich konnte es auch schnell akzeptieren wieder. Es war so ein Tor, ja, fuck, das passiert einfach. Mal, gute Trainer haben da dann bestimmt viel zu besprechen. Ich hab's halt, mir war nicht ganz klar, was genau schiefgelaufen ist. Ansonsten muss ich schon sagen, dass es, in dem Moment habe ich direkt gedacht, okay, das wird heute, glaube ich, auch nichts. Irgendwie hatte ich da ein schlechtes Gefühl, was sich bei mir aber so ein bisschen wieder aufgeweicht hatte später. Genau, aber ich hatte grundsätzlich, es fing bei mir schon an in den ersten Minuten, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, die drei da hinten sind wahrscheinlich nicht die perfekteste Wahl, will ich gar nicht sagen, weil es gibt ja keine Wahl, aber vielleicht nicht die beste Konstellation gegen eine Hoffenheimer Offensive, die jetzt irgendwie plötzlich funktioniert anscheinend seit zwei Spieltagen.
Ja. Ja, habe ich leider auch, also ich hatte auch relativ schnell dieses Gefühl, dass es irgendwie nicht klappt und ich kann gar nicht so richtig sagen, was es ist, weil es gab natürlich dann irgendwie auch relativ, also es gab natürlich auch dann direkt wieder Hoffenheimer Angriffe, ich glaube Bibu hatte nochmal eine Chance, wo er, ich weiß nicht, ob er überrascht da war, irgendwie so am Ball zu kommen, aber dann legt er den Ball doch zum Glück relativ deutlich neben das Tor. Es gab noch irgendwie einen Distanzschuss, also es gab dann relativ viele mittelgute Chancen. Ich will die jetzt gar nicht zu hoch ranken, aber die waren schon jetzt nicht so super schlecht, sag ich mal. Und von Werder kam dann, fand ich, tatsächlich irgendwie nicht so super viel Konzentriertes. So, ich hatte das Gefühl, man hat so ein bisschen was versucht und so, aber es war dann nicht so super zielstrebig. Und dann hatten wir leider auch so ein bisschen das Pech dabei, dass die ersten Personen, die zum Torschuss gekommen sind, leider halt unsere eher defensiveren Spieler waren. Ich habe einmal den ersten Schuss von Agu, der, ich glaube, das war ein Kopfball von, ich weiß gar nicht, wer den Ball darüber gelegt hat. Ich versuche schnell hier den Highlights einmal durchzuskippen, aber ja, es gab irgendwie von Agu den Schuss, der darüber gelegt worden ist. Es gab eine richtig schöne Kombination, die, glaube ich, hier gar nicht in den Sportstudio-Highlights zu sehen ist, aber es war sehr viel Tiki-Taka und am Ende ist dann, glaube ich, Stay, der dann den Abschluss nicht richtig hinbekommt. Also dann, glaube ich, nochmal den Ball irgendwie annehmen will, statt einfach irgendwie draufzuziehen und dann geht er irgendwie vom Hoffenheimer Torwart oder so, ich weiß es gar nicht, aber irgendwie abgeblockt. Aber es war so ein richtig, plötzlich so ein schöner Spielzug und da dachte ich mir, vielleicht geht dann doch irgendwas. Aber es hat leider ja auch eine Weile gedauert, bis die halt dann doch irgendwie das so richtig hinkriegen, um einen vernünftigen Spielzug zu machen. Und Hoffenheim war dann aber auch halt offensiv einfach gut. Also die haben immer wieder die, fand ich, die klareren Chancen irgendwie gehabt. Und das, ja, deswegen fand ich, es passte einfach sehr gut ins Bild, dass es dann halt irgendwie nicht klappt heute. Vor allem dann, wenn dann es weitergeht, dann in Richtung, auch wenn ich es, ich will da gar nicht so durchskippen, aber natürlich gab es dann auch diese so fast schon typische Chance. Es ist eine, ich glaube, ein Kopfball-Weiterleitung von Schmied tatsächlich. Ah, das war, glaube ich, der Schmied-Kopfball, den ich im Kopf hatte. Auf Duxch, der den Ball halt in vielleicht in 8 von 10 Fällen halt besser aufs Tor kriegt, so halt nur auf den Hoffenheimer Torwart. Auf Oliver Baumann. So, ich hatte die ganze Zeit überlegt, wie heißt der Baumann nochmal mit Vornamen? Frank? Ah, nee, warte. Auf Oliver Baumann kriegt, der kann den Ball nur klatschen lassen und klatscht den an Woltemar. Das, ich glaube, das ist sein Schienbein und der Ball geht halt neben das Tor. Und es, glaube ich, war letzte Woche gegen Darmstadt, wo wir halt so eine ähnliche Situation hatten, wo es, glaube ich, Schmied war, der den Ball auch aus der ungefähr gleichen Distanz irgendwie auch hinbekommt, den Ball neben das Tor zu legen. Jetzt war natürlich Woltemar ein bisschen überraschter, da will ich ihm gar keinen Vorwurf machen. Aber ich finde, es passt gerade so ein bisschen zu diesem leichten Pech, was man gerade irgendwie mehr hat. Und es gab ja nachher irgendwie diese Elfer-Szene, können wir auch noch drüber reden, da hat man vielleicht wieder ein bisschen mehr Glück dabei, aber das können wir dann noch besprechen. Aber irgendwie fand ich so die ersten, was waren es dann wahrscheinlich, so 30 Minuten ungefähr, die wirken schon so ein bisschen, man hat irgendwie heute kein Glück und Hoffenheim ist leider auch einfach ein bisschen stark, ein bisschen zu stark für Werders verletzungsgebeutelte Abwehr.
Ja, ich finde, beide hatten aber auch ein bisschen Pech. Also es waren ja auch auf Hoffenheimer Seite schon Chancen dabei, die zu mehr Toren hätten führen können. Ich habe hier gerade noch was, wo Bibu fantastisch einläuft, muss man sagen. Wo Jung, glaube ich, nicht ganz aufpasst. Mhm. Später nochmal, ich glaube, es war wieder Bayer oder so, der plötzlich mega blank war und Settis Fuß da Fantastisches gemacht hat. Mhm. Genau, El war natürlich ganz wichtig. Ich glaube, Hoffenheim hatte auch einiges an Chancen, sodass bei einem 2-2 sie hätten sagen können, eigentlich hatten wir doch genug, um dann noch ein drittes zu machen. Mhm. Genau, aber Werder hat es auch und gefühlt lief es bei Werder halt gar nicht. Auch dieses eine Tor, irgendwie weil ein Neuzugang aus dem Winter, ich habe ihn als Typ ganz anders erwartet, als Spielertyp, weil jetzt hat man ja ein bisschen mehr gesehen, dann halt so ein Trick noch rausholt, den, glaube ich, niemand anders so macht. Deswegen war das für mich ja schon so ein unwahrscheinliches Tor, was natürlich dann sowieso viel zu spät war auch.
Ja. Wir können dann ja vielleicht, wir gehen vielleicht einfach mal ein bisschen wieder chronologischer durch, weil dann kann ich mich ein bisschen hier durch die Sportstudio-Highlights durch skippen, weil dann kam natürlich sowas, die ganzen Chancen, die wir gerade schon angesprochen haben, Pfostentreffer von Duxch, schlecht gelaufen und dann kam kurz danach, wenn die Sportschau-Highlights einigermaßen chronologisch sind, kam dann das Gegentor, was stark gespielt ist, aber halt auch wieder so, wie das erste Tor, fand ich, einfach zu einfach gefallen ist. Irgendwie, es wirkte so, irgendwas muss da noch schiefgegangen sein, irgendjemand muss noch irgendwo gefoult worden sein, der Videoschiri muss noch irgendwo eingreifen, es kann doch nicht angehen, dass es irgendwie ein langer Pass aus der Hoffenheimer Innenverteidigung irgendwie reicht und dann, dass ein Bayer dann da so einfach den Ball da reinschieben kann, aber leider war es einfach diese Kombi aus sehr gut gespielt, sehr viel Tempo in der Hoffenheimer Offensive. Ja, und dann, weiß nicht, ob ein Jung da viel besser machen kann in so einer Situation. Ich weiß, ich könnte auch irgendwie schwierig sagen, wo da der Fehler lag, aber vielleicht hast du einen Fehler ja besser gesehen als ich. Wie hast du das Tor wahrgenommen?
Ich war auch ein bisschen überrascht, dass plötzlich aus dem Nichts, das ist so hammergefährlich. Ich glaube, beim Zuspiel verliert Jung für einen ganz kleinen Augenblick die Orientierung. Mhm. Könnte ein Mitgrund gewesen sein, dass es so einfach wirkte, weil es natürlich ganz klar Jungs Gegenspieler war in dem Moment. Also ich glaube, am Ende ist, genau, Agu ist dann näher an Bebu, aber Agu ist eigentlich nur, weil er schnell ist und dann auch eben nicht mehr hingekommen ist, aber dann dabei war. Mhm. Ansonsten habe ich den ganzen Tag über tatsächlich heute gedacht, hätte nicht eigentlich Malatini bei Bayer sein müssen.
Mhm.
Und dann habe ich gerade kurz bevor wir aufgenommen haben, aber gedacht, wir haben schon mal bei so einem Spiel darüber geredet, dass in solchen Situationen die Verteidiger alle eine Position aufrücken. Was in diesem Fall bedeutet, dass Groß hat halt niemanden zum Aufrücken tatsächlich. Aber ich erinnere mich, bei irgendeinem Spiel, da hatten wir das thematisiert, dass alle einen aufgerückt sind und dass das vielleicht halt richtig ist, vielleicht aber eben auch nicht. Und dann frage ich mich, wie ist es jetzt gewollt? Weil eigentlich ist es Bayer Malatinis Gegenspieler und Groß hat, wie gesagt, niemanden zum Aufrücken und macht das meines Erachtens schon halbwegs richtig. Und Malatini ist dann aber eben bei Weghorst und vor allem hinter Weghorst. Also selbst wenn er den Ball dann zugespielt bekommen hätte, hätte Malatini gar nicht mehr eingreifen können.
Ja.
Und verliert Bayer halt dann komplett aus den Augen, der natürlich auch einiges an Speed mitbringt. Aber wäre Malatini ein bisschen mit ihm gelaufen, wäre vielleicht eine Chance da gewesen.
Mhm. Ja, und so steht es plötzlich einfach vor der Halbzeit schon 2-0 in einer, schon irgendwie enttäuschenden, fand ich. Also, schwierig. Ich war auf jeden Fall irgendwie sehr bedient. Ich meine, klar, du liegst 2-0 hinten, spielst jetzt nicht gerade den tollsten Fußball. Und so ein bisschen habe ich gedacht, das war es dann doch schon irgendwie.
Ja.
Und dann, ich glaube, zur Halbzeit, wenn ich das hier richtig sehe, bei Understat, müssen es dann 1,45 zu 0,42 Expected Goals sein. Also anderthalb zu 0, also ne, zu einem halben. Deswegen fand ich es da so gesehen auch schon okay. Und dann kommen wir halt raus in eine zweite Halbzeit und es geht eigentlich schon relativ früh los in der, was ist es? Ah, okay, na doch, ja, 51. Minute ist Agu mal wieder derjenige, der leider nicht für seinen guten, wieder nicht für seinen guten Abschluss bekannt worden ist. Bekannt wurde. Naja, wisst ihr, was ich meine? Duxch lässt den Ball sehr gut durchlaufen lassen von Stay. Agu ist relativ frei, versucht ihn nochmal irgendwie einmal rüberzulegen, nimmt ihn vielleicht nicht ganz gut an, ich weiß nicht, wie gewollt das alles war, aber haut dann leider das Ding übers Tor. Sehr schade. Ich hatte das Gefühl, es wäre, also Duxch macht das stark, der hätte wahrscheinlich auch selber einfach was machen können, vertraut dann auf Agu, der das Ding irgendwie leider zu sehr verplempert, aber da habe ich ganz kurz doch wieder ein bisschen Hoffnung, so weil der Spielzug an sich so gut funktioniert hat, weil dieses Zusammenspiel so gut funktioniert hat. Und ich dachte, vielleicht wird es dann doch was, vielleicht war das so eine, vielleicht haben sie die Halbzeit gebraucht, um da ein bisschen mal wieder wach zu werden.
Ja, ich musste gerade auch lachen, als du gesagt hast, zur Halbzeit standen sie wie 0, was hatte wir da, 0-4-2 oder was meinst du eben?
Mhm.
Und mit der Gusschance dachte ich kurz, da ist man doch direkt auf 1 gesprungen, aber hat bei Understat nur 0,25 Bewertung. Eigentlich dachte ich auch, gerade durch das clevere Durchlassen von Duxch hat es eigentlich zu so einer 100%igen gemacht. Ne? Ich glaube, hätte Duxch ihn genommen, dann hätte noch ein bisschen was dazugehört. Aber so war es einfach perfekt. Und das tat schon weh. Und ich glaube auch, weil du das Interview schon angesprochen hast, ich glaube, es war auch Schmied, der im Interview gesagt hat, dass das weh tat, weil das halt perfekter Zeitpunkt kurz nach Beginn der zweiten Halbzeit gewesen wäre. Dann hätte man noch viel Zeit gehabt. Man hätte Hoffenheim auch quasi ein bisschen psychisch wieder unter Druck gesetzt dadurch. Das wäre halt perfekt gewesen. Das wäre wirklich auch durch dieses Durchlassen, fand ich, war schon eine gute, also nicht zu unterschätzende Aktion. Schade einfach.
Ja.
Ich verstehe übrigens auch nicht an der Situation, muss ich sagen, dann aber kurz drauf rumzuhacken. War das gewollt? Also eigentlich kriegt er den so perfekt, aber er ist ja Rechtsfuß. Warum? Ich finde, es sieht gewollt aus, aber warum sollte er den Ball so komisch annehmen wollen? Warum nicht einfach so, dass er direkt zack, bumm, mit seinem starken Rechten da einschieben kann?
Ja, ich habe es auch nicht ganz verstanden. Ich habe das irgendwie auch, ich habe es auch so versucht, irgendwie mir anzugucken, irgendwie was er da, wie beabsichtigt das eigentlich ist. Aber ja, ich glaube, es war wahrscheinlich einfach keine gute Ballannahme und dann musste er den irgendwie anders schnell nehmen. ach, weiß nicht, es war einfach so frustrierend, weil wirklich dachte, Duxch macht das schon, also als Duxch da schon diesen Antritt hatte, dachte ich mir, ja, das Ding ist einfach jetzt safe drin. So, das kriegt er halt auch, wenn er jetzt vielleicht gerade in einem Formtief steckt, das ist natürlich einfach super zentral gelegen. Duxch kann den jetzt einfach entgegen der Laufrichtung des Torwarts einfach da reinschlänzen. Das war für mich eigentlich schon das perfekte Duxch-Tor und dann ist er dann so gut, liegt dann rüber und dann macht's Agu halt irgendwie dumm. I don't know.
Ja. Naja, ich möchte, weil wir jetzt über Duxch sprechen, möchte ich kurz über Einzelspieler reden.
Okay.
Aber nicht über Duxch. oder vielleicht doch nicht. Denn wenn ich die Highlights so ein bisschen weitergehe, dann ist ja auch eine der bedeutenden Personen der letzten Wochen, so muss man es fast schon ausdrücken, ist ja Malatini. Kommt, kommt rein gegen Freiburg, trifft direkt, dann 1000 Millionen Ausfälle in der Abwehr. Er ist gerade Stammspieler, macht einen richtig interessanten Eindruck, eine Art von Verteidiger, die man bei Werder so nicht hat bisher. Ich komme gerade darauf, dass ich über ihn reden möchte, aufgrund der Aktion, als einmal mal wieder groß und jung überspielt werden. Und ich habe ein bisschen Angst, dass die Mannschaften in den nächsten Wochen auch das fehlende Tempo dort sich zunutze machen werden. Aber sie werden überspielt und dann ist Bibu ja halbwegs durch. Bayer ist wieder im Zentrum. Das ist die Chance, die wir auch schon angestoßen haben. Malatini rennt wieder von Bayer weg und zwar volles Met zu Bibu und verpasst wieder ganz knapp den Ball tatsächlich noch zu kriegen. Also es war mit seinem Tempo schon aussichtsreich. Das war aber eine Situation, genauso wie dann die Elfmeter-Situation. Und auch hin und wieder, das haben wir, glaube ich, schon auch die letzten Spiele gesagt, da sieht man, dass ihm, glaube ich, noch ein gutes Stück Erfahrung auch fehlt. Also ich nehme ihm das gar nicht übel oder so. Wer weiß, also wenn er nicht hingerannt wäre, wer weiß, ob dann Bibu nicht super viel Zeit gehabt hätte und die eine Lösung gefunden hätten, bei der sie weniger unter Druck standen, weil Malatini hat ja zumindest ausgelöst, dass es dadurch hektisch wurde. Aber ich finde, man merkt ihn schon an, dass da noch viel Spielerfahrung fehlt. Ich weiß nicht, ob das ich frage mich, ob das für ihn, ob er spürbar wahrnimmt, dass es ein höheres Niveau ist. Das würde mich echt mal interessieren. Ja. Aber genauso auch beim Elfmeter glaube ich, dass das einigen erfahrenen Leuten nicht so passiert wäre. Ich habe zum Beispiel gedacht, einmal war auch irgendjemand von den Hoffenheimern wieder durch. Irgendwie kam das jetzt in den Highlights, glaube ich, auch nicht drin vor. Und da ist Lien mitgerannt, der, ich glaube, war sogar durch. Und Bibu ist super schneller Spieler und Lien eben ja jetzt nicht für seine Geschwindigkeit krass bekannt. Trotzdem kann Lien noch hinterher und hat da irgendwie, mich erinnert es jemand Mats Hummels, der das manchmal auch gut kann, mitten in so einem, man fragt sich, wie machen die Spieler das? Und dann hat Lien da noch halt so einen Fuß dazwischen bekommen.
Ja.
Und das war für mich so, das ist halt pure Erfahrung, dass man das hinkriegt, ohne einen Foul zu ziehen und nicht mal seinen Gegenspieler zum Fallen zu bringen, sondern einfach ganz klar geklärt. Das fand ich, das ist mir wie gegen Hoffenheim besonders aufgefallen. Ich glaube, weil der Kontrast gerade bei diesen zwei Aktionen so groß
war. Ja, absolut. Ich fand vor allem diese Szene, die du gerade eben angesprochen hast, wo Malatini so auf Bibu zurennt, ich hatte das im ersten Moment, als ich das gesehen habe, dachte ich mir so, boah, der Junge ist ja mega krass, was der hier für einen Sprint reinzieht, was hat der denn für ein Tempo drauf, dass er den noch bekommt. Und dann erst im Nachhinein gesehen, ah, der hat ja aber ganz schöne Lücke eigentlich gerissen, also als man das dann in dem Gegenshot sozusagen sieht, dass er da eigentlich voll den Platz aufmacht, ne? Aber wie gesagt, vielleicht ist es halt auch irgendwie klug, um dann ein bisschen Stress reinzubringen. Und hab's dann auch gedacht, weil ich finde, es ist so ein bisschen, ich glaube, dass tatsächlich auch mit dieser Erfahrung, dass ihm die einfach noch fehlt oder auch vielleicht auch so ein bisschen, dass dieses Niveau doch anders ist, weil ich weiß, es gab jetzt in dem Spiel, ich weiß nicht, ob es dann auch in gegen Hoffenheim oder gegen Heidenheim oder gegen Darmstadt, wer war dazwischen? In irgendeinem Spiel, und das ist auf jeden Fall jetzt auch wieder passiert, dass er plötzlich zu so einem Dribbling ansetzt, was im ersten Moment halt voll gut aussieht und dann aber doch kurz danach den Ball wieder verliert. Und das ist natürlich dann, wenn wir eine langsamere Abwehr haben, kann das dann, je nachdem, wo es gerade war, schon irgendwie wehtun. Und das ist dann halt so im ersten Moment so, ah, wie krass er ist, er wagt es dann doch mal irgendwie nach vorne zu gehen und kann es dann irgendwie auch. bis zu dem letzten Abschluss, der dann Pass oder ne, oder zur letzten Aktion, die dann irgendwie dann dazu bringt, dass man dann doch ganz schnell in die Bredouille geraten kann. Und da habe ich auch immer gedacht, weil es jetzt zweimal halt eigentlich genau das gleiche passiert ist, so, ob er dann halt auch ein bisschen unterschätzt, wie diese Liga ist. So, dass es dann vielleicht doch irgendwie, die Räume sind dann vielleicht doch ein Tick enger, und dass dann doch dieses Unerfahrene dann doch so ein bisschen durchkommt. Genau, weil du schon angesprochen hast, den Elfer, wie fandest du es? Fandest du die Aktion, also das nicht geben des Elfmeters berechtigt? Oder würdest du sagen, das ist eine Fehlentscheidung?
Ich weiß gar nicht, ob es danach Äußerungen gab, weil ich habe die Wiederholung gesehen. Mein erster Eindruck war ja, er trifft ihn halt von hinten. Also wenn das kein Elfer ist, ist völlig klar. Und dann hat man, glaube ich, ab der zweiten Wiederholung haben die auch thematisiert, dass Bayer diesen sehr cleveren Schritt zur Seite macht, um das quasi so ein bisschen zu provozieren. Den habe ich zwar auch gesehen, aber dennoch würde ich sagen, er trifft ihn halt von hinten. Also dann ist Bayer halt einfach nur clever. Deshalb war ich mega überrascht, dass er nicht gegeben worden ist.
Ich hatte es auch tatsächlich so. Ich dachte im allerersten Moment, ja, ganz klar, er senzt den halt voll um. Was soll da passieren? Ich fand aber auch, Bayer macht halt diesen Schritt rein und gibt ihm halt mit der Hüfte so einen leichten Check. Und dadurch, ich glaube, auch dadurch bewegt halt sich Malatini halt so ein bisschen, also glaubt ihr, trifft er den halt verspätet, weil er halt so ein bisschen vom Ball weggecheckt wird. Es ist halt nicht super viel, aber es ist halt so eine Aktion, über die ich mich halt so oft auch andersrum aufrege, wie einfach offensiv faul gepfiffen wird, wenn sich ein Innenverteidiger irgendwie kurz angecheckt wird und dann einfach umfällt. So, und dann, weiß nicht, besser mit Brooks bei Hoffenheim auch ein paar Mal der Fall gewesen, dass es halt, also nicht nur bei ihnen, das machen natürlich ultra viele jedem Spiel die ganze Zeit so. Aber ich finde es halt irgendwie nervig, wie einfach halt stürmerfaul gepfiffen wird. Und deswegen kann ich es irgendwie nachvollziehen, dass es halt jetzt der Fall ist, weil es halt dieser Check ist, dadurch, ne, bewegt sich Malatini anders, als er es wahrscheinlich in einem normalen Laufduell tun würde. Deswegen, ich fand so, je häufiger ich die Wiederholung gesehen habe, gerade diese Kameraszenen von hinten, wo man die Bewegung von Bayer mehr sieht, desto mehr konnte ich es verstehen. Ich war aber trotzdem im Endeffekt, glaube ich, doch eher so bei 60-40 Elfer, also für einen Elfer. Am Anfang war ich so bei 99,9 und dann je häufiger ich gesehen habe, desto mehr war ich dann, vielleicht doch nicht. Im Endeffekt, wenn er gegeben worden wäre, hätte ich gesagt, okay, komplett verständlich, ist okay, das reicht, es ist halt zu wenig stürmerfaul, aber es gibt halt auch so viele andere Situationen, wo sowas halt auch schon reicht, um als stürmerfaul gepfiffen zu werden. Ja, deswegen kann man doch vielleicht ganz froh sein, dass es da vielleicht ein bisschen anders, so ein Stürmerfoul in der Situation anders gewertet wird, als vielleicht jetzt irgendwie am Mittelkreis. Ja, deswegen hatte man Glück und konnte das Spiel nochmal spannender machen. Und ich gucke gerade, ob es noch eine wichtige. Natürlich gab es noch die rote Karte. Ja, fand ich tatsächlich irgendwie. Fand ich irgendwie lustig, vielleicht das falsche Wort, aber Marius Bülter hat ja die gelb-rote Karte bekommen, war im Hinspiel derjenige, der in der, 93. Minute den Treffer gemacht hat.
Stimmt.
Jo, flog jetzt vom Platz. Gelb-rot fand ich auch berechtigt. Ich fand es dann aber irgendwie schade, dass ich fand, man hat es nicht ganz so doll gemerkt. Ich fand es, also natürlich hat man offensiver dann gespielt und man kam natürlich zu mehr Chancen, die jetzt vielleicht auch nicht alle so super zwingend waren. Aber im Endeffekt wechselt man halt auch zwei neue Stürmer waren mittlerweile drin. Man hat einen Alvero drin für Stay, was ja auch offensiver dann im Endeffekt geworden ist. So, also natürlich ist man offensiver und kommt zu mehr Szenen, aber jetzt, das würde ich nicht unbedingt an dieser Überzahl festmachen, was ich dann doch irgendwie schade fand, dass man das nicht irgendwie mehr ausnutzen kann, weil im Endeffekt waren es dann ja mit der Nachspielzeit von 7 Minuten, die fast schon ein bisschen knapp bemessen war bei den ganzen Checks und Verletzungsunterbrechungen und so, trotzdem waren es dann ja irgendwie über 20 Minuten und so viel mehr, fand ich, hat man das dann doch nicht gemerkt.
Ja, fand ich auch ein bisschen. Ich fand übrigens auch die gelb-rote Karte, wäre das so letzte Ermahnung gewesen, hätte ich es auch akzeptiert, muss ich sagen. Im ersten Moment dachte ich, ja, safe gelbe Karte, aber in der Wiederholung sieht man auch, dass Bülter auch so ein bisschen wegknickt quasi dabei und Ja, dann war es in der Wiederholung, finde ich, sieht es gar nicht mehr so schlimm aus, sodass für mich auch so eine letzte Verwarnung okay gewesen wäre. Aber du hast ja schon richtig gesagt, es hat im gefühlt nicht so den Unterschied gemacht. Wir müssen jetzt aber natürlich auch noch ganz kurz über den Auftritt von Alvaro. ich habe gerade schon bei Transfermarkt geguckt, es gibt keine Audio. müssen wir ganz kurz natürlich drüber reden. Ich habe dir, glaube ich, irgendwann geschrieben, ich wusste nicht, dass wir Cristiano Ronaldo verpflichtet haben, weil er plötzlich so Übersteigerkram gemacht hat. Ja. Und ich glaube, er hat sogar den Ball verloren dann, weiß ich gar nicht mehr. Nach einer Ecke kommt er mal zum Schuss. Am Ende macht er tatsächlich den Anschlusstreffer. Ja, herausragend gut. Ich habe gedacht, das ist so ein Sechser, so ein Brecher. Ja. Und dann war das so ein Spielender. Der hat ja Fußball gespielt, oder?
Ja, absolut. Ich finde, er hat bei mir auch immer das Gleiche, was ich bei Voltemade immer denke, dass die halt den Ball behaupten können und mit einem Ball spielen können, aber halt, wenn du halt so groß bist wie die, sieht es einfach immer so ungewohnt aus, weil die einzigen Spieler, die man kennt, die wirklich gut mit dem Ball sind tendenziell eher so 1,70 groß und nicht halt 2 Meter. Ja. Und deswegen fand ich es sehr, sehr überraschend. Also positiv überraschend, weil man jetzt so viel von ihm ja in den Spielen davor auch nicht gesehen hat. Und hab dann auch gedacht, als man am Ende auch dann jetzt irgendwie 2, 3 Ecken hatte, dachte ich mir so, eigentlich auch voll geil, dann halt so ein 2-Meter-2 Mann irgendwie vorne drin zu haben. Hab dann aber auch direkt so ein Interview-Schnipsel im Kopf von ihm gehabt, wo er meint, dass sein Kopfballspiel gar nicht so seine Stärke ist. Und das ist ja dann natürlich nicht so das, über das man sich dann bei so einer Ecke so freut. Konnte es dann aber zum Glück ja auch mit der Hacke sehr elegant irgendwie lösen. Und hat dann schon Spaß gemacht, weil es natürlich dieses dann, wenn er dann als Sechser irgendwie, als Sechser oder als Achter dann irgendwie agiert, bringt er ja anscheinend dann diese Torgefahr mit, die wir dann doch an Schmied und an Stay dann doch so ein bisschen dann vermissen. Dann doch ganz spannend, dann mehr von ihm zu sehen. Das hat mich doch, also war eines meiner wenigen Highlights in diesem Spiel, dass man sieht, ach, er kann sowohl fußballerisch was als auch treffen und das ist ja schon irgendwie ganz geil.
Ja, ich bin auch gespannt. Also das hat ja richtig Bock gemacht, fand ich tatsächlich. Mhm. Das war halt auch so eine Einwechslung, die man gemerkt hat.
Voll.
Deshalb bin ich richtig gespannt, was da passiert. Vor allem ja auch, also ich war vorher auch schon gespannt aufgrund dieser vergleichsweise hohen Kaufoptionen, die man da hat.
Wie hoch ist die? Weißt du das noch?
Ich habe gerade noch mal gelesen, die kann auf 6,25 Millionen ansteigen. Ich weiß jetzt nicht, was die Grundablöse ist. Aber da bin ich, also wenn der so viel spielt wie bisher, wird man die ja nicht ziehen, wäre jetzt meine Erwartungshaltung. Mhm. Aber jetzt hat er das erste Mal so gespielt, dass man auch was sehen konnte. Und das war irgendwie ganz interessant. Plötzlich bin ich richtig gespannt und freue mich, wenn er mehr spielt. Weil ich das auch, was du halt schon beschrieben hast, ich fand es aber auch manchmal, es wirkte so smooth, wenn er den Ball auch mal rüber gepasst hat. Da war nichts Holpriges, das war total gewollt, alles. Ihm hat das Bock gemacht, dabei voll zuzugucken. Es gibt ja, haben wir ja schon öfter drüber geredet, ne? So ein Groß kann dasselbe machen wie ein Jinma oder so, und bei einem Jinma sieht es irgendwie interessanter aus, weil die Körperbewegungen anders sind und so. Und Alvaro bringt selbst mit 2 Metern dann halt diese spielerischen Vibes, dass man sich das gerne anguckt. Obwohl der am Ende ja jetzt auch, bis auf das Tor, was wirklich gut war, jetzt so viel er auch noch nicht gezeigt hat.
Ja, absolut. Vor allem, es war bei mir so eine ganz kleine Freude, weil jetzt, natürlich müssen wir auch sagen, leider fielen ja nicht nur bei Hoffenheim die gelben Karten, sondern natürlich auch bei Werder. Der Mann hat seine 5. Karte gesehen. Ich gucke gerade, warum der hier gar nicht steht, aber ich habe hier nur die potenziellen Sperren, nicht schon die Sperren, die sind deswegen schon drin. Also fehlt gelb gesperrt gegen Dortmund, aber unter anderem könnten ja auch bald fehlen Stay und Lienen. Und das wäre natürlich dann sehr spannend, ob dann vielleicht eher ein Alvaro spielt oder ob dann doch vielleicht mal ein Cater zu sehen ist, auf den ich eigentlich auch ein bisschen Bock gehabt hätte bei so einem Spiel. Aber hat sich da zumindest schon mal, fand ich, ganz gut verkauft und könnte deswegen natürlich aufgrund der Gelbsperren auch vielleicht bald irgendwann mal starten. Das fände ich nämlich eigentlich auch mal ganz geil, so wirklich mal ein bisschen mehr von dem zu sehen, weil diese, was waren es, 15 Minuten, die man von ihm gesehen hat, vielleicht sogar ein bisschen mehr, deutlich mehr, 23 Minuten, die man von ihm gesehen hat, die haben schon Spaß gemacht, so, und dann, dass man dann zumindest, dass das Mittelfeld angeht, da zumindest nicht mehr so ganz große Bange haben muss, ob da jemand ausfällt, ist doch eigentlich auch ganz schön, weil es gab auch diese eine Szene von Jung, wo er relativ lange behandelt werden musste und so ein bisschen gehumpelt hat. Und dachte ich mir auch, wenn der jetzt auch noch ausfällt oder halt generell erstmal ausgewechselt werden muss hinten in der Abwehr, so viele Alternativen sind da leider gerade nicht mehr, dass wir dann im Mittelfeld zumindest noch eine Alternative haben, das ist schon ganz schön.
Ja, absolut, bin ich auch. Ich habe übrigens auch gedacht, Keita hätte mich auch richtig gefreut, aber auf der anderen Seite, es wurde auch echt hammer viel gefoult und so, ne?
Also
ich fand die Hoffenheimer auch vergleichsweise aggressiv. Ich weiß gar nicht, ob man das belegen kann, aber irgendwie war das meine Wahrnehmung und deswegen, vielleicht hat Ole Werner sich auch gedacht, Keita soll ja auch nochmal spielen.
Ja.
Diese Saison vielleicht nicht in diesem Spiel reinwerfen.
Ja. Ja, vielleicht wird's dann eher gegen Dortmund und da kann er dann hoffentlich ein paar bessere Chancen kreieren. Jo, hast du noch was zum Spiel?
Ich glaube tatsächlich recht viel, aber wir haben schon, wir sind schon so lange dabei. Niederlage auch hinter uns lassen.
Sonst kannst du nur noch kurz so ein Elevator-Pitch-mäßig noch alle wichtigen Themen kurz einmal anreißen, wenn du möchtest. Aber.
Naja, ist ja offensichtlich, dass wir eigentlich über Duxch reden müssten und seine Aussage. Wir müssten noch, oder wenn du einen Kurzpitch von mir hören möchtest, dann fand ich tatsächlich seine Leistung gar nicht so schlecht diesmal. Deswegen habe ich das vorhin mit dem Ball durchlassen auch so krass betont. Er hatte auch mal so ein richtig heftiges Dribbling plötzlich auf der Außenseite. Ich fand ihn eigentlich gut eingebunden. Dennoch, also ich fand, das war jetzt nicht unbedingt ein Spiel, wo ich gesagt hätte, jetzt muss aber Duxch raus und ich wollte Made. Deswegen war ich dahingehend ein bisschen überrascht auch. Was ich dann aber nicht so toll fand, war seine Aussage im Interview, wo er irgendwie gesagt hat, irgendwie dieses Drumherum hätte da ja auch mit reingespielt, dass er jetzt ausgewechselt worden sei, weil Fans und Medien das ja immer die ganze Zeit gerade schreiben würden oder sagen würden. Er müsse auf die Bank. Einerseits stört's mich, weil das halt wieder so, diese Trotzigkeit von Duxch, die mal wieder so durchkommt, das gefällt mir nicht. Und andererseits bedeutet ja auch, also ich lese daraus, ja, Ole Werner hat mich ausgewechselt, weil Fans und Medien das verlangen. Und das kann ja doch seinem Trainer, also vielleicht denke ich da auch einen Schritt zu weit, aber eigentlich wirft er ihm das dadurch doch vor. Und das ist irgendwie nicht das, was ihn sonst ausmacht, nämlich mega selbstkritisch sein. Eigentlich hätte ich jetzt erwartet, dass Duxch sagt, wenn der Trainer sagt, ich habe nicht gut gespielt, muss ich beim nächsten Mal besser spielen. So schätze ich, habe ich ihn sonst immer eingeschätzt. Und dass er das jetzt darauf schiebt, das hat mir ehrlich gesagt überhaupt nicht gefallen, weil es einerseits, weil es dieser Trotz wieder ist und andererseits, weil ich daraus so eine Werner-Kritik lese, die jetzt absolut unberechtigt ist.
Ja, gehe ich komplett mit. Ich war auch, ich muss sagen, ich habe mich irgendwie gefreut über die Auswechslung, aber ich glaube halt nicht wegen dieses Spieles jetzt, sondern einfach so aufgrund der Gesamtheit der letzten Performances von ihm in den Spielen dachte ich, es wird auch mal Zeit, dass er vielleicht mal als erstes geht und eher so als so kleiner, auch so ein kleiner Wink, so hey, du bist halt auch nicht unantastbar, wenn du ein schlechtes Spiel machst, dann wirst du auch mal ausgewechselt. Fand aber auch jetzt, dass er nicht das schlechteste Spiel von ihm gemacht hat. Ich fand es halt schon da ein bisschen so fast schon dreist, diese beiden Freistoßversuche, wo er irgendwie aus 30 Metern irgendwie versucht draufzuhauen. Und Duxch ja auch jetzt nicht bekannt für seinen Vollspann. So, ist ja nicht so ein Naldo oder sowas. Deswegen fand ich das schon so ein bisschen zu sehr gewollt und dann andersrum aber halt so geil, wie er dann halt so eine typische Duxch-Chance halt dann liegen lässt und dann durchlässt. Also irgendwie kann er das halt auch und auch dieses Dribbling, was du gemeint hast, da auf der linken Seite war es, glaube ich, das war schon irgendwie geil. So, dann denkt man ja, eigentlich kann er das ja auch. Er kann ja nicht nur den Ball klatschen lassen und einigermaßen okay Ecken schießen, so. Und dann irgendwie die Aussagen fand ich dann schon irgendwie bisschen hart, aber mir tut halt auch irgendwie leid, weil er kriegt halt schon viel ab, weil er, glaube ich, auch, vielleicht liegt es auch irgendwie an dem ganzen Füllkrug-Abgang oder so immer noch im Nachhinein, dass er natürlich irgendwie mehr in den Fokus reinrückt. Nach dem Sieg, ich weiß gar nicht, was es war, hat er auch irgendwie dieses Bild gepostet mit dem irgendwie Danke an die Hater oder sowas oder weiß nicht, er hat irgendwie so einen Post gemacht, wo er halt auch irgendwie das so leicht thematisiert, dass er natürlich auch viel Kritik abbekommt. Und das tut mir dann halt auch irgendwie leid, weil es sind natürlich auch Phasen, wo Gesamtwerder jetzt nicht unbedingt super geilen Fußball spielt, aber man es natürlich gerade an einem Stürmer wie Duxch vielleicht dann doch mehr festmacht. So, und das tut mir dann halt auch irgendwie leid für ihn, aber er zeigt leider auch nicht so die Performance und vielleicht auch so ein bisschen das Verhalten dann, was dazu passt, wenn man gerade in so einem Formtief ist, fand ich dann eher so ein bisschen, vielleicht wäre dann doch mehr ein bisschen Demut angebracht, dann fand ich solche Aussagen irgendwie einfach irgendwie unpassend. Ja.
Ja, absolut. Und ich finde, das muss natürlich auch noch gesagt werden, diese Freistöße fand ich auch eine Frechheit, also auch dem Team gegenüber. Mhm. Weil von da drauf zu ziehen, als jemand, der jetzt nicht dafür bekannt ist, das finde ich irgendwie, da heißt das auch, man traut dem Team nicht zu, da irgendwas draus zu machen, dass man aus der Not so da drauf schießt. Weiß ich nicht, fand ich auch schwierig. Aber ansonsten fand ich es, wie gesagt, jetzt gar nicht so ein schlechtes Spiel.
Ja,
voll. Er hat ja auch mega, mega Pech gehabt, zum Beispiel mit diesem Pfostenschuss. Wenn er noch einen Ticken Hertha oder Baumann so ein bisschen in einem anderen Winkel liegt, dann geht er noch an Baumanns Rücken und rein. Und,
ja, hab ich auch schon gedacht.
Und er ist der Held irgendwie. Also ich fand, es war kein schlechtes Spiel von Duxch diesmal, aber die Reaktion fand ich dann doch enttäuschend.
Mhm, ja. Gut, hast du noch was? Oder gucken wir aufgrund der fortgeschrittenen Zeit weiter? Also du kannst gerne noch, ich will das gar nicht so abtun jetzt.
Entschuldigung. Ich hatte vorhin noch irgendwas und gehe gerade alle Personen durch, ich weiß es aber nicht mehr. Okay. Ich weiß es
dann
nicht mehr.
Gucken wir vielleicht ganz kurz nochmal auf die Tabelle, weil das ist ja trotzdem irgendwie das schöne Bild. Man ist weiter mit 30 Punkten auf Platz 8, was tendenziell für einen internationalen Platz reicht, was immer noch irgendwie unglaublich ist. Und es fühlt sich tatsächlich so ein bisschen an, als ob keiner diesen was ist, Conference League oder sowas Platz irgendwie haben will. Das wurde auch vorher in den ganzen Vorberichten sehr thematisiert, wie es irgendwie so viele Vereine sind, die halt eventuell das irgendwie schaffen könnten. Im Endeffekt sind dieser Platz 8, können halt mit einem Sieg, können Heidenheim, Augsburg, Freiburg und Werder halt irgendwie bekommen. Was ich irgendwie überraschend finde, dass Augsburg, die jetzt auch teilweise schon irgendwie abgeschrieben waren, dann mit 2 Siegen in Folge plötzlich wieder so weit oben stehen. Und auch Hoffenheim, die irgendwie, abgesehen von diesen 2 Siegen, jetzt 8 Spiele in Folge irgendwie nicht mehr gewonnen haben und trotzdem gerade auf Platz 7 sind. Also irgendwie, weiß ich nicht, wo alle Punkte gerade irgendwie landen, aber so richtig vernünftig verteilt geht es gerade nicht. Trotzdem tut es deswegen ja irgendwie, vielleicht auch gerade deswegen irgendwie weh, dass man dann langsam wieder doch auf den Boden der Tatsachen geholt wird und vielleicht doch nicht unbedingt international spielen wird diese Saison. Aber das Gute ist, die nächste Woche kommt Aufbau gegen Borussia Dortmund ins Weserstadion. Und da kann man ja vielleicht irgendwas reißen.
Ich bin gespannt, weil ich habe ja vorhin schon angesprochen, ich habe ein bisschen Angst, dass die nächsten Gegner das Tempo in der Innenverteidigung, also das fehlende Tempo in der Innenverteidigung ausnutzen. Und da ist natürlich Dortmund eine Mannschaft, die Spieler für sowas hätte.
Ja, leider, leider. Gut, kommen wir zu Kicktipp. Möchtest du
die Kicktipp-Ergebnisse
vortragen?
Dicke liebe Grüße gehen raus an Karl Lothar.
Jo.
Die zusammen mit MS4 20 Punkte und damit den Spieltagssieg geholt hat.
Ganz, ganz liebe Grüße, ganz, ganz viel Glückwunsch.
Das ist natürlich fantastisch. Ansonsten hat sich an der Spitze nichts. Achso, wir beide natürlich. Ich sage, dass wir auch mitspielen. Du hast Respekt. Du hast 13 Punkte.
Hey.
Ja, tippt ich lediglich 10.
Ja, zum Abi. Ui.
Im Abi ist ein bisschen irre fühlen, weil du hast dein Abi schon, ne? Weil beim Abi hat man doch auch so Punkte gesammelt am Ende.
So stimmt.
Ja. Na gut, dann im Gesamtranking bist du trotzdem um 3 Plätze runtergefallen.
Ui.
Auf Platz 35. Ich bin 6 Plätze gefallen auf Platz 32.
Junge,
du hast mich bei.
Jawohl.
Ich war eine ganze Weile recht weit. Naja. Unangefochten, die Nummer 1 ist weiterhin Uli, während sich auf Platz 2 und 3 viel getan hat und auf den dahinterliegenden Plätzen.
Ja, wie ihr seht, ist es ein Auf und Ab durchgehen. Ihr könnt vielleicht sogar noch irgendwas reißen, an uns vorbeiziehen, etc. etc. Wird vielleicht ein bisschen knapp, aber vielleicht kriegt ihr einen Shoutout oder die Bestätigung, dass ihr bessere Fußballexperten seid als wir. unter kicktipp.de/hmbh oder in der Kicktipp-App unter demselben Namen. Jo, dann wünschen wir euch eine wunderbare Restwoche. Wir hören uns zum Vorbericht wahrscheinlich am Donnerstag oder so.
Ja.
I guess. Werdet ihr alles herausfinden, wenn ihr uns abonniert im Podcatcher eures Vertrauens, wo ihr uns doch liebend gerne eine Bewertung dalassen könnt. Das würde uns sehr freuen. Und bis dahin wünschen wir euch eine wunderbare Restwoche und wir sagen bis dahin. Ciao, ciao.
Tschüss.